Herzlich willkommen zur brandneuen Sendung Bewegtes Lernen. Lernen? Da denkt man an Üben, Pauken, Büffeln oder gar an Bulimie lernen. Heute eintrichtern, morgen? Naja, vergessen. Man lernt meist im Sitzen, in Klassenzimmern, Hörsälen und Seminarräumen. In unserer Sendung hier bei Radio Lora geht es um bewegtes Lernen, auch um körperliche Bewegung. Um Lernen, das im positiven Sinne verstört und neue Perspektiven schafft. Und Bewegung steht auch für Bewegtsein, für Emotionen, für intensives Erleben. Heute berichten wir über die Führung mit dem Titel Das andere München, sprechen mit dem Sportwissenschaftler Dr. Ulrich Detweiler unter anderem über Alternativen zu miefigen Turnhallen und besuchen einen Waldkindergarten in Trudering. Gast der Sendung ist Xaver Stich, der in seiner Kolumne all das aufspürt und kommentiert, was ihm beim Thema Lernen und Bewegung abseitig oder merkwürdig vorkommt. Los geht's mit einer Führung des DGB-Bildungswerks über das andere München. Wir besuchten historische Plätze abseits der Touristenströme. So zum Beispiel die Theresienwiese, wo 1918 bei einer Großkundgebung die Novemberrevolution ihren Ausgangspunkt nahm. In der Maxvorstadt waren unsere Ziele das NS-Dokumentationszentrum und die Gebäude der Nazizeit. In diesen Häusern residieren heute Banken, Versicherungen und Verlage, die zum Teil bis jetzt den Terror der Nationalsozialisten verbergen wollen. Unsere Gesprächspartnerin ist die Architekturhistorikerin Dr. Kaya Voss, die auch die Führung leitete.
Frau Dr. Voss, jetzt haben wir gerade die Führung hinter uns. Unter dem Stichwort bewegten Lernen firmiert ja unsere Pilotsendung. Man könnte ja diese Führung auch jetzt virtuell durchführen. Das heißt, man setzt sich in einen Seminarraum und macht den Beamer an oder den Diaprojektor und erzählt dazu. Wäre das nicht eigentlich das Gleiche? Könnte es man nicht irgendwie dann so einfacher machen?
Es ist zumindest eine andere Möglichkeit, so eine Führung zu machen. Das Gleiche würde ich nicht sagen. Es fehlen natürlich die Geräusche, die Gerüche, das Wetter, der Wind, die Blätter, die irgendwie herumwehen und vielleicht auch gerade jetzt im November die Novemberstimmung hier ausdrücken, dieser Führung. Natürlich muss man sich aber auch manchmal behelfen und muss das Ganze im Seminarraum machen, das ist ganz klar.
Wir waren ja am Dokumentationszentrum, das jetzt im April, glaube ich, in diesem Jahr eröffnet worden ist. Und für die meisten Teilnehmer, ich habe mit einigen schon sprechen können, war es dann doch irgendwie noch neu. Und einige waren wohl auch schon drinnen und andere nicht. Sie sind ja Architekturhistorikerin. Wie sehen Sie es denn, wie ist es denn gelungen, jetzt hier an diesem Platz so ein Zentrum zu errichten?
Ja, das Zentrum ist am 30. April 2015 eröffnet worden. Ich denke, es ist eine schwierige Geschichte gewesen von der Architektur her. Das ist ganz klar, es ist ein komplizierter Platz. Hier stand früher das Braune Haus oder das Palais Barlow. Und jetzt dort etwas Neues zu bauen, ist für den Architekten ganz klar eine Herausforderung. Ich finde, sie haben es bravourös gemeistert, indem sie eben keinerlei Anklänge an diese monumentale, symmetrische, tektonische Architektur der Nationalsozialisten des Paul Ludwig Trost gemacht haben, sondern das Büro aus Berlin, Wetzel Scheel Architekten, die haben eine Skulptur geschaffen. Kein Sockel, kein Dach, nicht monumental, sondern tatsächlich das, was das Gebäude auch in seinem Inneren dann beherbergt, eine Auseinandersetzung mit einem sehr schwierigen Thema und gerade für München einem unendlich wichtigen Thema. Also so eine Art Schlussstein des Königsplatzes ist hier gelungen, aus meiner Sicht.
Die Stadt München hat sich ja wohl ein bisschen schwer getan, also auch mit dem ganzen Andenken. Es ist ja alles ziemlich spät erst passiert. Wenn man sich jetzt anschaut, auch zum Beispiel das ehemalige Wittelsbacher Palais, wo die Landesbank Bayern eben ihr Domizil hat, da war es ja auch so, dass lange Zeit also diese Gedenktafel wohl eher versteckt worden ist. Gibt es da jetzt eine neue Entwicklung, dass also jetzt innerhalb der letzten 5 bis 10 Jahren da die Stadt München eben aktiver mit diesem schlimmen Erbe umgeht?
Also ich denke schon und ich hoffe schon. Ich glaube, da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze. Sehr wichtig waren sicherlich die Initiativen von Professor Nerdinger, dem heutigen Direktor des NS-Dokumentationszentrums, aber sicherlich auch die Initiativen dieser Stadtrundfahrt, die wir gerade gemacht haben. Aber es tut sich da nicht nur in München was, sondern auch in anderen Städten im Umland. Zum Beispiel, dass dort auch Gedenkstätten, Denkstätten, Begegnungsstätten geschaffen werden. Also ich denke da zum Beispiel an Dachau oder ich denke auch an Wolfratshausen-Waldram, wo gerade mit einer Initiative Bürger fürs Badehaus auch dort ein Andenken oder auch eine Begegnungsstätte zwischen ehemaligen jüdischen DPs, die über die ganze Welt verstreut sind und heute nach Wolfratshausen-Waldram wieder zurückkehren, wichtig wird. Also ich glaube, da ist relativ viel im Umbruch auch in dieser Erinnerungskultur und ein wichtiges Beispiel, ich sage besser spät als nie. Es ist da, wir haben es, wir haben eine wirklich großartige Stätte der Auseinandersetzung und alles andere kann sicherlich auch noch kommen.
Es fällt ja immer ein bisschen auf, dass bei diesen Führungen der Altersdurchschnitt schon eher so 50 plus ist. Aber heute waren auch einige Junge dabei, ja, also was ich dann auch durchaus auch bemerkt habe. In der jetzigen Situation, auch mit Pegida, wir haben also jede Woche Demonstrationen, wir haben einen doch in München vielleicht nicht so starken, aber doch auch ernstzunehmenden Rechtsradikalismus. Wie wichtig ist denn in dieser Zeit auch gerade für die jüngere Generation jetzt auch auf diese unseligen Teil der Geschichte nochmal zu reflektieren und die auch mitzunehmen?
Das ist selbstverständlich ganz klar, ganz wichtig. Das NS-Doku-Zentrum zielt natürlich auch ganz stark auf Schulklassen und auf die jüngere Klientel. Das ist, denke ich, vieles, was hier auch von Lehrern oder auch im Studium zu leisten sein wird. Es liegt sicherlich daran, dass einfach die Angebote, die für solche Stadtführungen kommen, einfach von einer Klientel wahrgenommen werden, die einfach mehr Zeit hat. Die Jugend muss sich in den Schulen auch organisieren und muss dort eigentlich das nötige Know-how für den Umgang bekommen oder eben selbstverständlich auch im Elternhaus. Und ich merke aber zunehmend, dass bei vielen Führungen, gerade so bei Stadtrundfahrten, auch Leute, sagen wir mal 20 plus, auch schon mit dabei sind. Und das finde ich also sehr schön. Ich freue mich jedes Mal sehr darüber.
Gibt es denn die Möglichkeit, also dass Sie mit Führungen dann auch jetzt erreicht werden können von zum Beispiel Schulklassen, von Jugendverbänden, von Jugendzentren?
Ja, durchaus. Es gibt Schülerprogramme. Wir arbeiten auch mit Schülern zusammen. Und ich würde auch jederzeit für Schüler Führungen machen, habe das auch schon gemacht. Oder ich bin ja im Vorstand des Historischen Vereins Wolfratshausen. Wir haben einen Schülerpreis ausgelobt für Schülerprojekte. Ich denke, da ist noch ein weites Feld. Aber ich glaube, auch da gibt es sehr gute Ansätze und ich bin jederzeit offen, auch für Schulklassen und Studenten und eben auch tatsächlich das dann auch für Kinder auszuarbeiten. Also wäre eine sehr schöne Aufgabe.
Gut, weil wir jetzt schon so live dabei sind, dann haben Sie sicher irgendwo auch eine E-Mail-Adresse oder einen Ansprechpartner, den man jetzt erreichen kann, ohne dass man also jetzt lang bei Radio LoRa im Internet auf der Website nachschauen muss.
Ja, das wäre meine eigene Website, das wäre Architektur sehen lernen und darunter würden Sie mich finden, www.architektur-sehenlernen.de und da haben Sie auch nochmal meinen Ansatz zum bewegten Lernen, eben dieses Sehen lernen, was ich gerne auch möchte, über das Sehen, Verstehen lernen, ob nun im Klassenzimmer oder auch ganz live hier vor Ort. Hauptsache, man schaut bei Architektur und Geschichte genau hin.
Nach der Führung haben wir Teilnehmer befragt. Unter anderem ging es um die sogenannten Ehrentempel am Ostende des Königsplatzes. Diese gehen zurück auf den Hitler-Ludendorff-Putsch im Jahr 1923, wo die bayerische Landespolizei die Nazis zurückschlug und den Marsch auf die Feldherrnhalle damit beendete.
Haben Sie denn irgendwie neue Informationen bekommen jetzt, die Sie vorher noch nicht hatten, zu München mit den ganzen historischen Orten von der Novemberrevolution bis zu den nationalsozialistischen Bauten?
Also ich persönlich hatte schon einige Führungen, immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und ich habe viele der Themen jetzt aus einem anderen Blickwinkel, unter anderem so aus dieser architektonischen Sicht heraus jetzt auch nochmal gesehen, war sehr interessant und auch nochmal anderer Blick auf die Stadt.
Wie ging es Ihnen jetzt mit dieser Führung? Waren da neue Sachen dabei?
Ja, es waren einige neue Sachen dabei. Zum Beispiel, ich wusste das jetzt nicht mit dem Hofbräuhaus, dass da die NSDAP gegründet wurde. Das war für mich neu. Und es gab aber einige Informationen, die ich schon kannte.
Wir waren ja auch am NS-Dokumentationszentrum. Ja. Und es ist ja jetzt im April, wie uns die Frau Dr. Voss gesagt hat, eröffnet worden. Haben Sie vor, da auch mal hinzugehen und sich das Ganze anzuschauen, auch von den ganzen Einrichtungen?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde das dann im Rahmen einer Führung machen, weil ich finde, eine Führung gibt immer mehr Informationen. Also das erste Mal würde ich das im Rahmen einer Führung machen.
War es bei Ihnen auch so, dass Sie neue Informationen bekommen haben oder war das meiste schon bekannt?
Ich habe schon einige Führungen gemacht. Das meiste war schon bekannt. Was für mich jetzt ganz neu war, war der Ausdruck Münchner Freiheit, dass der wirklich von 07 gekommen ist. Das war für mich jetzt ganz neu.
Wird allerdings, soweit ich jetzt beurteilen kann, etwas überschätzt, dieser Widerstand. Das waren einige Flugblätter, die verteilt worden sind, aber ansonsten ist eigentlich dann auch so der Name Münchner Freiheit vielleicht ein bisschen überbewertet. Was sagen Sie denn zu den sogenannten Ehrentempeln? Was sollte man jetzt mit diesen Ehrentempeln machen? Sollte man die wirklich dann überwuchern lassen oder sollte man sie so lassen, wie sie jetzt sind? Oder sollte man sie in irgendeiner Weise mit einer Inschrift versehen? Also was meinen Sie dazu?
Das ist für mich jetzt eine ganz schwierige Frage, weil es natürlich eine sehr sensible Fragestellung ist. Und ich glaube auch, dass die Entscheidungsträger da wirklich ein Problem damit haben, was Sinnvolles und auch historisch Angemessenes aus diesem Thema zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir auch schwer tun. Vielleicht kann man mal die Bürger befragen, Ideen sammeln, einen Wettbewerb machen, um dann vielleicht doch eine gute Sache aus dieser historisch beladenen Ecke zu machen. Irgendwas sollte man draus machen.
Im Prinzip kommen wir dann wieder auf die Diskussion über die Stolpersteine. Ja? Also die geht ja wirklich immer wieder durch München und man ist ziemlich gespalten. Und die Frau Knobloch ist ja wirklich eine Nummer auch in der Stadt, die wirklich was zu sagen hat. Wie ist denn Ihre persönliche Meinung zu den Stolpersteinen?
Jemanden ein Andenken oder ein Gedenken zu geben, finde ich immer ganz gut. Die Art und Weise, wie man das tut, ist natürlich dem Auge des Gestalters oder dem Gedanken des Gestalters geschuldet. Da hat sich jemand was Positives dabei gedacht und hat sich dann in der Ausführung auf diese Form des Gedenkens festgelegt. Es hat natürlich schon immer was, wenn man auf ein Denkmal mit den Füßen steigt, dann hat es natürlich schon auch was Despektierliches. Ich habe da auch ein Problem, wenn ich auf so einen Stein dann drauf trete, fühle ich mich ungut. Vielleicht ist das auch der Gedanke, der viele Leute dann auch da bewegt.
Eine Diskussion, ich erinnere mich da so an die 80er, 90er Jahre, da ging es ja um die Gestaltung des Königsplatzes. Da war ja auch die Frage, sollte man diese Aufmarschplatten, sollte man die so erhalten oder sollte man das Ganze begrünen?
Also ich glaube, man kann diese Dinge immer nur subjektiv betrachten. Das kann man nicht objektiv betrachten, weil man kann sowohl was Positives dran finden als was Negatives. Da gibt es kein Nonplusultra.
Unser nächstes Ziel ist das Oberwiesenfeld. Wo früher Schafe grasten und Propellermaschinen starteten, ist heute der Olympiapark zu finden. Nördlich der großen Stadien und Hallen liegt das Gelände des Hochschulsports, in der Studierende aller Münchner Fachbereiche seit den 1970er Jahren Sport treiben können. Die rostbraunen Stahlbetonquader sind inzwischen fast alle abgerissen worden. Nun fläzen sich die Studierenden der Sport- und Gesundheitswissenschaften in knallroten Sesseln der Audi-Lounge. Wobei, der Name Audi kommt nicht etwa von Auditorium Maximum, wie man meinen könnte, sondern ganz profan vom Sponsor aus Ingolstadt. Nach seiner Vorlesung zur Erlebnispädagogik sprachen wir mit Dr. Ulrich Detweiler unter anderem über Alternativen zum konventionellen Schulsport.
Wir haben beispielsweise am Schülerforschungszentrum Berchtesgadener Land, also in der MINT-Region Berchtesgadener Land, ein Konzept entwickelt, die sogenannten Forscherwochen. Das ist eine Alternative zur Klassenfahrt in Berchtesgaden, wo man ins Salzbergwerk, ins Mozarthaus und vielleicht noch mit der Bahn auf den Jänner fährt, wo man naturwissenschaftlich forschen kann. Die Klassen kommen zu uns und Wir bereiten ein Forschungsthema vor und gehen dann mit den Kindern 2 bis 3 Tage ins Gelände auf eine Forschungsexpedition. Dort nehmen sie Daten auf, die dann anschließend im Labor ausgewertet werden und Lerninhalte auch lehrplanbezogen festgehalten werden können. Und wir haben festgestellt in unserer Begleitforschung, dass die Kinder unabhängig vom Schwierigkeitsgrad der Wanderung unglaublich motiviert lernen. Das heißt, wir dürfen sie auch fordern und 1000 Höhenmeter am Tag ist auch wirklich auch für 6. Klassen kein Problem. Wir haben Motivationswerte, die vor allem bei den schwächerer motivierten Kindern im Unterricht, also im normalen klassischen Schulunterricht, hochsignifikant, muss ich präzisieren, ansteigen im Outdoor. Was wir hier haben, ist ein Bildungskonzept, das sehr stark von dem Bewegungsgedanken inspiriert ist, wo wir versuchen, die Bewegung nicht funktional einzusetzen, sondern ganz ökonomisch und in den Gesamtablauf einer Expedition einzubetten. Das bedeutet, die Kinder merken in der Regel gar nicht, dass sie 1000 Höhenmeter gegangen sind, weil sie alle 100 Höhenmeter Daten aufgenommen haben. Das sind Sektionen von 20 Minuten etwa, 20 bis 30 Minuten, sodass die Kinder diesen Weg vorstrukturiert finden durch Forschung, durch die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Themen und so zu einem Lernerfolg geführt werden, den es so vergleichbar vermutlich nicht gibt.
Ja, ich kann mir vorstellen, da gibt es also auch bestimmte Nebeneffekte, nämlich beispielsweise, dass die zusammenarbeiten müssen, dass die in einem ganz anderen Kontext, also eben mit Lernen zu tun haben, wie jetzt sonst in der Schule, wo man, wie man es halt einfach kennt, jetzt brav auf den Stühlen sitzt und vorne steht dann der Lehrer und strahlenförmig oder sternförmig gehen dann die Bezüge, also eben vom Lehrer zu den Schülern. Das ist ja wohl dann auch mehr auf Gemeinschaft, auf Zusammenarbeit ausgelegt.
Ja, das soziale Lernen ist ein ganz wichtiges Gestaltungselement in unseren Kursen. Wir arbeiten in kleinen Teams, Thementeams. Je 4 Schülerinnen und Schüler haben eine Betreuung. Das erreichen wir dadurch, dass wir Studierende einsetzen in diesen Kursen. Das heißt eine 1:4 Betreuung. Und in diesen Kleingruppen werden bestimmte Teilthemen erarbeitet. Und das gesamte große Bild, die große Forschungsfrage kann erst dann schlüssig beantwortet werden am Ende des Kurses, wenn alle Einzelinformationen über ein bestimmtes didaktisches Modell, das nennt man Gruppenpuzzle, zusammengetragen wurden. Das heißt, Schülerinnen und Schüler lernen, wie auch Wissen generiert wird, nämlich als Netzwerk und müssen natürlich dann auch entsprechend miteinander kommunizieren, um den anderen auch ein Ergebnis abliefern zu können, entsprechend konzentriert zusammenarbeiten.
Wir sind ja hier bei Radio Lora in dem Themenkomplex bewegtes Lernen. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist ja so, dass also jetzt Sport und Bewegung gerade so in der Nachkriegszeit keine besonders gute Reputation hatte in Deutschland. Da waren die Angelsachsen, die waren da ganz sicher weiter. Also man hat also letztlich dann Sport, Bewegung und vor allem, wenn dann die Natur noch dazu gekommen ist, das hat man dann eher gleich in Richtung Blut und Boden jetzt abgestraft. Und es war dann schwierig, letztlich dann auch Lernkonzepte zu etablieren, wo also jetzt eben dann Lernen und Bewegung in der Natur eine Rolle gespielt hat. Wenn ich das richtig sehe, so in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ging es da los. Ihr habt ja da ein spezielles Angebot auch dafür, für eure Studierenden.
Ja, also nochmal zu dieser historischen Notiz. Kurt Hahn, der im England mit diesen Bewegungsangeboten in der Natur sehr erfolgreich war, hatte in Deutschland tatsächlich Mühe, Fuß zu fassen. Es ist ihm gelungen, durch einen Kniff, dass er seine Outward Bound-Idee in den Dienst der deutsch-französischen Aussöhnung gestellt hat und das deutsch-französische Jugendwerk ganz stark mit Outward Bound verknüpft war. Das heißt, man hat sozusagen Friedensarbeit gemacht mit den alten, ja, in Deutschland von der Hitlerjugend natürlich missbrauchten Naturerlebniserfahrungsangeboten.
Darf ich kurz unterbrechen? Outward Bound ist nicht so allgemein bekannt. Was muss man sich darunter vorstellen?
Outward Bound ist in Deutschland der erste Anbieter erlebnispädagogischer Angebote gewesen. Inzwischen hat sich der Markt sehr ausdifferenziert und es gibt auch größere Anbieter als Outward Bound mittlerweile. Aber nach wie vor ist die Erlebnispädagogik, das heißt Pädagogik, die die Natur als Lernraum benutzt für soziales Lernen und Persönlichkeitsentwicklung, ein starkes Marktsegment und aus der deutschen Bildungslandschaft nicht wegzudenken. Und genau solche Angebote bieten wir auch in der Hochschuldidaktik. Wir versuchen, die Berufsfähigkeit unserer Studierenden zu verbessern, indem wir sie mit erlebnispädagogischen Maßnahmen vertraut machen. Einmal sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitnehmen in eine Persönlichkeitsentwicklung, aber auch ihnen Handlungskompetenz vermitteln in einem Zertifikatsstudium, das wir jetzt neu an der Sportfakultät aufgelegt haben, wo wir Studierende ausbilden, die Natur als Lernraum für Gesundheitsthemen, für Sportthemen, aber auch für Ökologie, Nachhaltigkeit und soziales Lernen wahrzunehmen.
Und es spielen da die Schulen auch mit dabei. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist doch so, dass wenn eine Schulklasse außerhalb des Schulgebäudes unterwegs ist, dass dann gleich wieder Eltern nachfragen, ist denn das alles sicher? Wenn man dann rausgeht, vielleicht auch ins Gebirge oder an den See, dann stehen wahrscheinlich dann gleich wieder Juristen hinter den Eltern. Die Lehrer selbst sind, denke ich, auch oft verunsichert, weil sie die ganzen juristischen Problematiken scheuen beziehungsweise da irgendwo Angst haben, dass sie da irgendwie belangt werden. Hat denn die Erlebnispädagogik eine Zukunft an der Schule in der jetzigen Zeit?
Also man muss sagen, dass sowohl das Ministerium als auch der Gemeindeunfallversicherungsverband, also der Versicherer der Schulen, die schlussendlich die Rechnung begleichen müssen, wenn was schief geht, da sehr entspannt sind. Die entsprechende KMBEC, also Bekanntmachung des Kultusministeriums, zum Thema Erlebnispädagogik ist durchaus zu begrüßen. Sie lässt den Schulen alle Freiheiten, auch Abenteuerpädagogik zu nutzen. Die Verunsicherung, die durch die Eltern an die Schulen herangetragen wird, das nenne ich gerne die Amerikanisierung des deutschen Gesellschaftslebens, die ist tatsächlich nicht ohne und die beginnt ja nicht erst in der Schule, sondern bereits in der frühkindlichen Bildung. Dass manche Eltern einfach nicht akzeptieren können, ihre Kinder auch mal loszulassen und ihren Kindern sämtliche Aufgaben abnehmen, was dazu führt, dass diese Kinder überhaupt keine Möglichkeit haben, sich auszuprobieren und auch eigene Grenzen kennenzulernen, was ja für die Reifung nicht nur des Gehirns, sondern der gesamten Persönlichkeit ein unglaublich wichtiges Element ist. Wir bekommen inzwischen Kinder, die noch nie alleine übernachtet haben, in der 6., 7. Klasse. Und damit umzugehen, bilden wir unsere Studierenden aus und hoffen natürlich, dass deren Kinder dann nicht so aufwachsen müssen in dieser behüteten, allzu behüteten Familie. Aber auch Kurt Hahn hat bereits in den 50er Jahren gesagt, dass Outward Bound, von dem wir es ja eben hatten, dazu da ist, die Kinder aus der Klammer der Überbehütung zu befreien. Befreit die Kinder vom knechtenden Privileg des Reichtums.
Der Kurt Hahn ist ja bekannt als Begründer der Erlebnistherapie, wo dann die Erlebnispädagogik sich dann in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts heraus entwickelt hat. Aber Kurt Hahn ist ja vor allen Dingen auch bekannt oder vielleicht sogar noch mehr bekannt als Gründer von der Schule Schloss Salem. Man könnte sagen, etwas böse, so ein Elite-Internat. Also das heißt, eigentlich ist da irgendwie sowas sehr wirtschaftsfreundliches, elitäres mit dabei. Wer sich leisten kann, der ist natürlich dann schon im Ruderclub oder der geht jetzt auch in diesen schönen Landschaften am Bodensee oder oben an der Ostsee eben zum Segeln oder zum Bergsteigen. Aber was ist denn mit den Kindern hier jetzt in der Großstadt? Was ist mit den Kindern in sozial schwächeren Gebieten? Können die auch entsprechend mitgenommen werden dabei?
Ja, Kurt Hahn hat sich immer an den Eliten orientiert. Er selber kommt aus entsprechender Sozialisierung und hat die Idee eigentlich entwickelt, um allen Jugendlichen eine Ausbildung angedeihen zu lassen in seinem Kurzschulprogramm, die sie dazu instand setzt, Führungsverantwortung zu übernehmen in der Gesellschaft. Das hat sich durch die Demokratisierung der Pädagogik in den 70er, 80er Jahren und vor allem in der Sozialpädagogik in Deutschland dann teilweise umgekehrt in ein anti-elitistisches Bildungsverständnis. Heute sind wir jenseits dieser Grabenkämpfe und können Angebote formulieren für alle sozialen Klassen. Das Problem ist nur, wie kommt man an diese Jugendlichen ran, die es besonders nötig hätten? Die erlebnispädagogischen Kurse, die von den Schulen gebucht werden, die werden hauptsächlich aus dem gymnasialen Bereich und etwas weniger aus dem Realschulbereich gebucht. Es gibt einige Jugendliche, die über das duale Ausbildungssystem, über ihre Firmen an solchen Angeboten teilhaben können. Aber das klassische Konfliktpublikum in den Hauptschulen, Mittelschulen und auch Förderschulen, da wird viel zu wenig getan. Da fehlt das notwendige Kleingeld. Da fehlt natürlich auch ein Fördersystem, das wir in Deutschland nicht haben für solche Kurse. Es gibt kein Sponsoring-System, wie zum Beispiel in England, wo es sowas gibt, oder auch in den USA. Und es gibt auch, ganz ehrlich gesagt, kaum Ausbildungen dafür, Erlebnispädagogik im Förderschulbereich durchzuführen.
Naja gut, das nötige Kleingeld wäre schon da, aber wahrscheinlich an falscher Stelle wird es ausgegeben. Da weiß man ja, dass die Bildungsausgaben also im Vergleich, im europäischen Vergleich, im internationalen Vergleich von Deutschland unglaublich niedrig sind. Man weiß ja in der Zwischenzeit relativ gut, dass Sport und Bewegung generell für die Hirnentwicklung eine große Bedeutung hat.
Wir entwickeln gerade mit einer Grundschule im Münchner Süden eine sogenannte Draußenschule. Und das ist eine kleine Schule, übersichtlich unter 10 Lehrkräfte, einzügig. Und es ist unglaublich schwer, selbst einer so kleinen Schule dieses Konzept zu entwickeln, obwohl Schulleitung und alle Lehrkräfte mitziehen. Das Ziel ist es, nach dänischem Vorbild, die Kinder alle 2 Wochen spätestens einen halben Tag rauszubringen. Fachdidaktischen Unterricht zu machen in HSU, also Heimat- und Sachkundeunterricht, oder auch die Sportstunden mal nach draußen zu verlegen, aus der klassischen Turnhosenästhetik auszubrechen, weil man ja auch Sport und Bewegung durchaus informeller durchführen kann. Bewegungsspiele im Wald, dafür brauche ich keine Turnhose. Und diese Muster und auch die Zwänge im Unterrichtsgestalten durch die sehr straffen Lehrpläne und die sehr straffe Schulstruktur, die wir in Bayern haben, die führen sicherlich dazu, dass Bewegungsangebote für Schülerinnen und Schüler jenseits der Pausengestaltung hinten runterfallen. Dazu kommt, dass die Schulen sehr schlecht ausgestattet sind, was Turnhallen angeht und was die Ideen angeht, jenseits der Turnhallen, die jetzt auch noch durch Flüchtlinge belegt werden, Bewegungsräume zu definieren und Bewegungsformen zu definieren jenseits der klassischen Sportarten. Und hier setzen wir an, indem wir versuchen, die Köpfe der Lehrkräfte aufzumachen.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Neurowissenschaftlern, die sich mit Lernen beschäftigen und die zum Beispiel wie der Manfred Spitzer oder der Gerald Hüther auf der einen Seite nicht ganz unumstritten sind, die aber jetzt auch wirklich mit ihren Büchern viele Menschen erreichen. Sie sagen ja, dass Bewegung eine ganz, ganz große Rolle spielt beim Lernen, dass die Hirnentwicklung dann auch sehr, sehr stark körperbezogen ist. Gibt es da bei euch Forschungsansätze, die man berichten kann?
Ja, wir wollten es natürlich genau wissen und haben ein Forschungsprojekt aufgelegt, zusammen mit Neurologen aus Mannheim und Sportwissenschaftlern aus Mainz, wo wir in einer Projektschule in Heidelberg untersuchen, inwiefern Unterricht, der regelmäßig draußen verabreicht wird, bei den Kindern zu einer höheren Stressresilienz führen. Das heißt, diese Kinder sollten nach der Theorie robuster sein.
Also
widerstandsfähiger gegen Stress sein. Wir haben die Möglichkeit gehabt, an einer Privatschule in Heidelberg ein Projekt durchzuführen, das haben wir abgeschlossen, wo 2 5. Klassen Unterricht im Wald hatten, einmal die Woche. Die Stunden Sport, Geografie, Natur und Technik und Naturphänomene wurden auf einen Tag gelegt. Und diesen Tag verbrachten die Kinder ein Schuljahr lang komplett im Wald. Das haben 2 Klassen gemacht und 2 Klassen nicht gemacht. Das heißt, wir hatten eine perfekte Kontrollgruppe. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben die Kinder vorher ins MRT geschoben und haben die Gehirne vermessen. Das heißt, also wir haben
MRT heißt sowas wie
Magnetresonanz, genau.
Bildgebende Verfahren.
Bildgebende Verfahren. Wir haben also uns angeschaut, 3D-Bild von dem Gehirn erstellt. Und haben das nach einem Schuljahr dann nochmal gemacht. Sowohl bei den Kindern, die im Wald waren, als auch bei den Kindern, die nicht im Wald waren. Und jetzt können wir die 3D-Bilder miteinander vergleichen. Und was wir hoffen herauszufinden, die Bilder sind noch nicht komplett ausgewertet, ist, dass die für die Stressresilienz notwendigen Hirnstrukturen, das heißt die Amygdala, das heißt das emotionale Zentrum im Gehirn, sich anders entwickelt hat, nämlich größer geworden ist, relativ größer geworden ist als die Kinder, bei den Kindern, die nicht im Wald waren. Und die Einflussfaktoren, die wir messen, ist das Motivationsverhalten von den Kindern. Das heißt, wir wollen herausfinden, die Kinder, von denen wir wissen, dass sie im Wald motivierter lernen, eigenständiger lernen als Kinder im Klassenzimmer, ob dieses Motivationsverhalten dazu beiträgt oder ob es auch daran liegen kann, dass die Kinder sich im Wald vermutlich viel mehr bewegen. Das haben wir gemessen mit Beschleunigungssensoren, die die Kinder hatten. Das heißt, wir schauen diese Einflussgrößen uns genauer an, Motivationsverhalten, also das lernmotivationale Verhalten, das Bewegungsverhalten von den Kindern. Wir haben die auch über mehrere Wochen hinweg durchgemessen. Das heißt, wir haben auch Bewegungsprofile über diesen Tag hinaus, über den Alltag. Das heißt, wir können über den Alltag Aussagen treffen, sodass wir der Hypothese nachgehen, Kinder, die regelmäßig draußen Unterricht haben oder auch draußen spielen, sind stressresilienter als Kinder, die das nicht tun.
Jetzt war ich so gespannt und dachte, es gibt also schon erste Ergebnisse. Gibt es denn zumindest schon irgendwo so einen Trend, also einen ersten Hinweis darauf, dass diese Hypothese stimmig ist in sich?
Ja, die Vorstudie, die der Professor Kirsch in dem Magazin Nature veröffentlicht hat, die besagt, dass Erwachsene, die als Kinder naturnah aufgewachsen sind, sehr viel höher Stress aushalten können als Erwachsene, die als Kinder in der Stadt aufgewachsen sind. Und diese Hypothese, die ja ex post, also im Nachhinein belegt wurde, möchten wir jetzt eben in diesem sogenannten prospektiven Design, das heißt von vorn bis hinten begleitend, untersuchen. Leider ist die Studie noch so frisch, dass die letzten Messungen erst vor einigen Wochen getätigt wurden und es ist sehr mühsam, diese Gehirne einzeln zu vermessen. Das geht also nicht mit Computerprogrammen, sondern das muss man händisch machen, natürlich computerunterstützt, sodass wir im Verlauf des Frühjahrs die ersten Ergebnisse haben werden. Was ausgewertet ist, sind die Bewegungsdaten. Das heißt, wir können tatsächlich zeigen, dass die Kinder, die im Wald unterrichtet werden, signifikant höhere Bewegungsintensitäten haben, sowohl was die Belastungsspitzen als auch die Belastungszeiten angeht. Und dass die Kinder, die im Wald unterrichtet werden, sehr viel höhere Motivationswerte haben. Das können wir zeigen in den Bereichen soziale Eingebundenheit der Kinder. Das heißt, sie sind sehr viel besser sozial eingebunden in der Peer Group. Das können wir zeigen im Bereich Kompetenzempfinden. Diese Kinder empfinden, sie haben eine höhere Kompetenz im Lernen als die Kinder, die im Unterrichtsraum unterrichtet werden. Und in Bezug auf das Autonomieempfinden. Diese Kinder fühlen sich sehr viel autonomer in ihrem Lernergebnis und in ihrem Lernprozess als Kinder, die im Klassenzimmer unterrichtet werden. Das haben wir durchgespielt. Die Ergebnisse sind eindeutig, hochstatistisch signifikant und mit einer sehr hohen Power, sagt man in der Wissenschaft. Das heißt, diese Ergebnisse sind sehr robust. Was jetzt noch fehlt, sind die Verknüpfungen zu den Hirnentwicklungsdaten, aber das allein sind schon ganz tolle Ergebnisse.
Da sind wir ja gespannt und ich gehe mal davon aus, dass die Zeitschrift Erleben und Lernen entsprechend berichtet. In einer der nächsten Ausgaben, vielleicht wird es dann im Herbst 2016 soweit sein, dass man dann diese endgültigen Ergebnisse nachlesen kann.
Wenn unsere Hypothese tatsächlich belegt werden könnte, dann wäre das natürlich ein weltweit einmaliges Ergebnis. Mir ist nicht bekannt, dass irgendeine Forschergruppe in diese Richtung bereits geforscht hat. Und da würden wir sicherlich Neuland betreten und vielleicht auch Aufsehen erregen, was vielleicht auch wiederum die Politik einen Schritt bewegen könnte.
Erleben und Lernen, internationale Zeitschrift für handlungsorientiertes Lernen, heißt das Periodikum, in dem Xaver Stich regelmäßig seine Glossen schreibt. Niemand weiß so recht, wer sich hinter diesem schrägen, mitunter abseitigen Texten versteckt, in denen mit spitzer Feder Merkwürdiges aufgespießt wird. Wir wollen ihn regelmäßig zu Wort kommen lassen. Bitteschön, Xaver Stich.
Es ist schon ein paar Jahre her. Da bekam ich ein Lied, das im Radio ständig rauf und runter gespielt wurde, einfach nicht aus dem Kopf. Der Refrain ging in etwa so. Life, oh life, oh life, du, 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 du. Das klang in meinen Ohren einige Zeit ziemlich anregend, vor allem, wenn man 2 Wochen nichts anderes macht, als seine Wohnung zu streichen, samt Fenster, Türen, Heizkörper und was sonst noch so im Weg steht. Meine liebste Stelle in diesem harmlosen Liedchen kam in der 3. Strophe. Da heißt es »Bungee Jumping, I don't care«, was mich damals irgendwie beeindruckt hat. Jedenfalls konnte ich dieser an sich dürren Aussage voll zustimmen. Und auch wenn das Lied in den darauffolgenden Jahren immer seltener gespielt wurde, fast sehnsüchtig wartete ich auf diesen einen Satz und nickte zustimmend, wenn ich mich gerade unbeobachtet fühlte. Bungee Jumping hat sich ja mittlerweile aus der Riege der angesagten Trendsportarten verabschiedet. Wer als, sagen wir mal, Extremsportler wirklich was auf sich hält, firmiert heutzutage eher als Basejumper, der sich mit einem Fallschirm von Hochhäusern stürzt. Oder er quetscht sich in einen sogenannten Wingsuit, eine Art Flügelanzug, den früher Batman bei seinen Rettet-die-Menschheit-Aktionen getragen hat und segelt steile, nicht ganz senkrechte Bergflanken hinunter, um möglichst erst kurz vorm Talgrund die Reißleine seines Fallschirms zu ziehen. Solche Unternehmungen werden oft von Kamerateams eines bekannten Brauseherstellers begleitet, dessen Name in seriösen Radiosendungen wie dieser nicht unbedingt penetriert werden muss. Abseits der bekannten Absprung- und Abspielplattformen geht es natürlich auch eine Nummer kleiner. So erlebt man als eher bedächtiger Mountainbiker von Jahr zu Jahr immer häufiger folgendes Schauspiel. Downhill-Hooligans rasen mit ihren vollgefederten Bikes auf grob verblockten Karrenwegen gen Tal, sodass arglose Wanderer nicht nur die Luft anhalten, sondern sich gelegentlich auch mal seitwärts in die Büsche werfen. An dieser Stelle wird häufig die Moralkeule herausgeholt und über die Rücksichtslosigkeit übermütiger Zeitgenossen schwadroniert, was aber hier nicht unser Ansatz sein sollte. Werfen wir stattdessen einen Blick ins jüngste Buch von Gerhard Roth, einem Hirnforscher, der sich immer wieder mit Themen beschäftigt, die ihn eigentlich nichts angehen sollten. Roth nennt die oben beschriebenen Phänomene Sensation Seeking und erklärt die, wenn man so will, Kamikaze-Aktionen der Risikosportler als die typische Ausprägung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Nicht schlecht, oder? Borderliner. Geht's nicht eine Nummer kleiner? Jugendliche und Erwachsene mit der Diagnose Borderline sind emotional extrem instabil, reagieren launenhaft, unkontrolliert, verhalten sich streitsüchtig. Viele verletzen sich absichtlich, werfen so ihr körpereigenes Opioid-System an, nur um sich zu spüren. Borderliner sind Menschen, die nach Beachtung lechzen, sich selbst ständig belohnen wollen, nach dem Motto: Ich will alles und das sofort. Kaum eine Talkshow kommt ohne den obligatorischen Tiefseetaucher, 500-Kilometer-Läufer, Free-Solo-Kletterer aus, der dann phrasenreich über seinen Endorphinausstoß schwadroniert. Und alle staunen, wie viel Training, Coolness und Selbstdisziplin der allseits beklatschte Athlet aufbringt, um derartige Leistungen abzurufen. Andererseits, wenn es stimmt, was Gerhard Roth postuliert, dann wären diese besonderen Exemplare der menschlichen Spezies nichts anderes als Patienten mit Persönlichkeitsstörung und einem drastisch erhöhten Suizidrisiko. Eigentlich erschreckend, oder? Aber es muss ja nicht stimmen.
In unserem für heute letzten Beitrag geht es an den Münchner Stadtrand, genauer gesagt nach Trudering. Unser Besuch gilt dem Waldkindergarten Trudering. Waldkindergarten? Im Winter? Wie soll das denn gehen? Wir waren vor Ort und haben gesehen, dass das erstaunlich gut funktioniert.
So, ich stehe hier am Waldkindergarten in Trudering. Und zwar zusammen mit der Katlin Friedrich und dem Gregor Putze. Es ist eisig kalt, knapp über 0 Grad. Hier toben die Kinder außenrum, die scheint es überhaupt nicht groß zu stören.
Ja, die Kinder kommen hier morgens an und werden von ihren Eltern meistens mit dem Fahrrad zum Beispiel hergebracht, im Kinderanhänger. Und dann schauen sie sich um, was es hier so gibt. Und ja, wir haben ja einen Bauwagen im Wald stehen. Also es ist kein richtiges Haus. Den Bauwagen kann man aber beheizen. Und ansonsten machen wir viele Sachen draußen. Also wir beginnen den Tag machen den Morgenkreis draußen. Und wenn die Kinder es doch mal an den Händen friert, dann können sie sich aufwärmen. Und wir haben heißen Tee dabei, wo die Kinder sich aufwärmen können dran. Und ja, ich sag mal so, es ist eine Gewöhnungssache. Also wenn die Kinder in einem Haus sind, dann haben sie die Heizungsluft und dann erkranken die ja vielleicht auch öfter. Wenn sie draußen sind, dann gehen die Keime in alle Richtungen und dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein Stück geringer, dass sie sich schnell irgendwas holen oder erkranken. Wenn die Kinder hierher neu kommen, ist das schon ein Thema. Ja, die Kälte und das Wetter ist ein Thema. Aber sie können sich doch innerhalb von einem halben Jahr vielleicht, dann gewöhnen sie sich an dieses Klima. Das geht dann eigentlich ganz gut. Also wir machen dann gute Erfahrungen, dass es doch recht schnell geht. Innerhalb von wenigen Wochen hat sich der Körper der Kinder dann daran gewöhnt.
Ja, Bewegung, daraus besteht eigentlich der ganze Tag. Und vor allen Dingen jetzt, wo es so kalt ist, die Kinder, die kommen gar nicht, also die müssen sich bewegen. Und sie bewegen sich auch gern, also egal ob Sommer oder Winter. Und jeder Tag bietet was Neues. Also die entdecken ganz viel Neues. Jetzt, wo auch ein paar Bäume gefällt wurden, gibt es wieder vieles zu entdecken. Die Haufen, wo die Äste zusammengeschoben wurden. Oder auch im Sommer, wenn dann, ja, wenn es auch mal regnet, die Pfützen, die entstehen. Und das ist, also ich finde, so Bewegung ist eigentlich ein ganz natürlicher Drang des Menschen auch. Und die Kinder werden bei uns im Waldkindergarten nicht künstlich dazu angehalten, wie in einem Raum jetzt still und leise und jetzt mach mal ruhig, sondern eher, ja, du bist frei und dann darfst du dich bewegen und das nehmen sie auch wahr. Und das nehmen sie auch gerne wahr und ja, nutzen somit ihren Bewegungsdrang eben auch aus. Und man kann das gar nicht trennen voneinander, draußen sein und Bewegung.
Wir stehen ja hier so auf einer Lichtung, die also offensichtlich erst gerade recht neu entstanden ist, weil da Bäume gefällt worden sind. Und an euren Gesichtern sehe ich, dass das nicht irgendwie so besonders positiv aufgenommen wurde. Bleibt ihr denn die meiste Zeit jetzt hier direkt um den Bauwagen rum oder gibt es dann auch sowas wie einen Ausflug? Gibt es also dann auch so eine Mini-Expedition?
Also ja, es wurden hier nur an unserem Platz 10 Bäume gefällt, große Bäume, die leider alle vom Borkenkäfer befallen waren. Und das ist eine besondere Situation. Jetzt müssen wir schauen, dass die Kinder sicher hier im Wald sind. Gerade mit den Holzstapeln hinter ihnen liegt ein großer Holzstapel mit großen Holzstücken. Auch wenn wir uns jetzt durch den Wald bewegen, hat sich viel verändert. Es sind jetzt Bäume nicht mehr da, wo vorher dichter Bestand war. Das muss jetzt alles erstmal erkundet werden. Ja, wir haben Plätze im Wald, wo wir die regelmäßig besuchen. Und die haben sich jetzt alle verändert. Also das ist auch für die Kinder jetzt ganz spannend zu sehen, was sich da verändert hat. Das ist für uns natürlich eine Herausforderung, jetzt das neu einzuschätzen, abzuschätzen, wo muss man jetzt noch mehr hinschauen. Aber die Plätze, die sind ein ganz fester und wichtiger Bestandteil im Kindergartenalltag, weil sie den Kindern immer wieder neue Inspirationen zum Spiel geben und sie auch sehr tief ins Spiel versinken lassen. Und das ist gerade das, wo meine Kollegin von sprach, diese Freiheit zu tun und zu entdecken und das, was die Natur bietet, zu nutzen und nicht das Spielzeug. Das ist ja ein spielzeugfreier Kindergarten. Und gerade an den Plätzen entdecken die Kinder ganz viel und spielen mit dem, was da ist, was der Wald, was die Natur ihnen bietet.
Also ich finde die Geborgenheit, die nehmen die Kinder sich auch, indem sie sich mal an einen Baum kuscheln. Also ein Baum ist zwar so nicht warm oder gemütlich wie eine Decke, aber die erden sich so ein bisschen mit und kommen natürlich auch zu uns und kuscheln mit uns und holen sich da die Geborgenheit und suchen sich ihren eigenen Raum, um diese Geborgenheit, die man in Räumen eigentlich kennt, zu spüren. Auch wenn der Wald recht groß ist, finden sie aber immer ihre kleinen Ecken oder bauen sich kleine Häuschen, wo sie sich dann wohl fühlen und wo es gemütlich für sie ist.
Jetzt könnte man natürlich so ganz böse sagen, weil die haben es dann richtig schön, können einiges erleben in der Kindergartenzeit und dann kommt die Schule und dann müssen sie still sitzen.
Also ja, das ist eine Frage, die sich oft stellt. Gerade die Eltern fragen sich das, glaube ich, sobald das Kind aus dem Kindergarten in die Schule geht. Das ist aber meistens mit weniger Schwierigkeiten verbunden, als man so direkt denken würde. Denn sie haben es gehabt, sie haben diese Freiheit erfahren. Die Kinder waren im Wald und haben gesehen, was es hier gibt. Sie werden das auch immer mit sich rumtragen. Sie vergessen das nicht. Und sie hatten diese Freiheit und freuen sich dann vielleicht auch auf eine Veränderung. ich habe selber Kinder und merke, dass mein Kind, wenn es lange draußen war, auch es schätzt, mal in einem Raum zu sein oder mal im Warmen zu malen. Den Kindern geht es hier gut. Aber dieser Übergang, der wird eigentlich von den Kindern ganz selbstverständlich gemacht. Also sie freuen sich dann wieder in den Wald zu kommen, aber es ist für sie ein Kapitel ihres Lebens, was sie gerne gemacht haben, aber sie freuen sich auch auf den nächsten Schritt, auf das nächste Kapitel, die Schule. Und die Ruhe und die Geborgenheit, die sie im Wald erfahren haben, wenn sie sich zum Beispiel einen Tipi gebaut haben, das tragen sie in ihrem Herzen und vielleicht hilft es ihnen auch in Momenten, wenn sie drin sind, wenn es ihnen mal stressig wird, mal wieder zur Ruhe zu kommen. Ja. Also das ist auch echt eine Komponente, Komponente Lärm oder Geräusche. Also die Kinder können hier viel mehr laut sein als drinnen. Klar, der Schall kommt zurück von den Wänden und potenziert sich. Aber hier geht der Schall zu allen Seiten weg. Und es ist auch tatsächlich so, ist unsere Erfahrung, dass die Kinder im Umgang mit uns lauter reden, auch mit den anderen Kindern lauter reden, weil sie immer eine Distanz überbrücken müssen, wenn sie hier sind.
Also es waren ja jetzt vor einigen Tagen Baumfellarbeiten hier direkt vor dem Bauwagen des Waldkindergartens. Insofern hat sich da einiges verändert und die Kinder müssen natürlich da irgendwie umgehen damit. Wie gehen sie denn damit um?
Ja, sie gehen so damit um, indem sie das Ganze, was sie erlebt haben und auch zum Teil gesehen haben, also nachspielen und somit verarbeiten. Also seit gut 2 Tagen wird hier fleißig gewerkelt und die Baumscheiben von einer Seite zur nächsten getragen oder eben auch das Baumfell nachgespielt mit anderen Holzstücken, die dann wiederum die Sägen darstellen und fleißig gehämmert und gewerkelt sozusagen. Also sie müssen das verarbeiten.
Also ganz ferne hört man also auch ein bisschen noch Autos, aber das Ganze ist ja nicht irgendwo so diese unberührte Natur, aber halt anders wie der konventionelle Kindergarten. Spielt denn Natur auch jetzt eine besondere Rolle in eurer Arbeit mit den Kindern?
Also ich würde sagen ja, weil die Kinder umgibt es tagtäglich. Wenn wir den Tag beginnen und wir machen einen Morgenkreis, dann kann es schon mal passieren, dass da ein Eichhörnchen von Baum zu Baum hüpft und da seinen Kobel besucht oder den Kobel neu baut. Also es ist etwas, was für die Kinder greifbar ist und erlebbar ist. Man hört im Hintergrund gerade die Krähen, die sind hier oft. Und gerade dann, wenn die Tiere zu uns kommen, dann können die Kinder das auch erleben, benennen und kriegen dazu auch einen Bezug. Also die Kenntnis der Vögel und der Pflanzen hier im Wald, die ist einfach sehr gut, weil die Kinder damit ständig umgeben sind. Und das ist natürlich gerade für Kinder, die in einer Großstadt groß werden und den Bezug zur Natur sonst vielleicht so nicht haben, ein ganz großer Schatz.
Also hier in diesem Kindergarten haben wir die Möglichkeit für eine Übernachtungsfahrt. Und da kam es eben auch mal vor, dass wir an dem einen Standort waren, wo eine Jurte auch vorhanden war. Und da haben sich die Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren, der größte Teil, getraut, auch da in dieser Jurte draußen zu übernachten. Und das war natürlich ein super Erlebnis. Und ich hatte auch das Gefühl, sie sind besser eingeschlafen, weil das die frische Luft war und das hat ihnen gut getan. Und früh wird man dann mit Vogelgezwitscher geweckt. Eigentlich auch was Schönes.
So, das war's für heute. Unsere nächste Sendung Bewegtes Lernen hören Sie am 30. März. Also schon mal dick im Kalender anstreichen. Am Mikro hier im Studio war Helene Köck, die Redaktion hatte Bernd Heckmeier. Wir wünschen Ihnen allen da draußen an den Geräten einen guten Start ins neue Jahr.